Zur Predigt, die Michael Friesen uns heute bringt, zum Thema oder zu der Fragestellung, ist Jesus tatsächlich auferstanden? Nach Johannes 20, Vers 24 bis 29 will ich uns jetzt lesen, 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 13 bis 20. 1. Korinther 15, 13 bis 20. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Wir singen ein weiteres Lied aus dem großen Buch, Nummer 5, und danach hören wir die Predigt. Aus dem großen Buch, die Nummer 5.
Vor einer Woche wurde Ostern gefeiert. Die Kirche behauptet, dass vor etwa 2000 Jahren an einem Freitag Jesus an einem Kreuz hingerichtet wurde und am dritten Tag danach auferstanden ist. Wie wir in dem Text gehört haben, den Charles soeben gelesen hat, 1. Korinther 15, sehen wir, dass mit Jesu Tod und Auferstehung der Glaube an Gottes rettender Macht steht oder fällt, je nachdem, ob er auferstanden ist oder nicht. Ich lese noch einmal zwei Verse, Verse 14 und 17. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Nun, wie können wir wissen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist? 2000 Jahre sind doch eine recht lange Zeit. Man könnte meinen, dass es sich dabei um eine Legende handelt. Außerdem leben wir heute in einer Ära der Naturwissenschaft. Eine Auferstehung aus dem Tod kann man im Labor nicht reproduzieren. Wie soll also heute ein aufgeklärter, sachlich denkender Mensch an die Auferstehung Jesu aus dem Tod glauben? Diese Schwierigkeit, an die Auferstehung aus dem Tod, Jesu Christi zu glauben, ist nichts Neues. Selbst bei den Jüngern Jesu finden wir diese Skepsis. Jesus hatte während der letzten 3 Jahre vor seiner Kreuzigung mit einem engen Kreis von 12 Männern sein Leben geführt. Diese 12 Männer begleiteten ihn auf seinen Reisen, sie gingen mit ihm durch Höhen und Tiefen, erlebten sogar große Wunder. Einer dieser 12 hieß Thomas. Trotz dieser 3-jährigen Lebenserfahrung an der Seite Jesu war dessen Auferstehung für ihn etwas so Unmögliches, dass er nicht ohne weiteres daran glauben konnte. Diese Skepsis wollen wir uns heute etwas näher anschauen. Und was daraufhin geschah. Wir finden den Text im Johannesevangelium, Kapitel 20. Damit wir den Zusammenhang sehen, lese ich ab Vers 19. Wer mitlesen darf, darf es gerne aufschlagen. Johannes 20, ab Vers 19. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Es ist Sonntagabend nach der Kreuzigung Jesu. Am vergangenen Freitag war dieses schlimme Ereignis passiert. Es waren zwar die Römer, die Jesus ans Kreuz schlugen, doch sie taten es, weil eine große Menge aufgebrachter Juden Druck auf den Statthalter ausgeübt hatten. Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Hatten sie am Freitagmorgen geschrieben. Eine große Menge. Kein Wunder, dass die Jünger Jesu sich fürchteten und sich hinter verschlossenen Türen verkrochen. Plötzlich steht Jesus im Raum. Er tritt in ihre Mitte und in diese spannungsgeladene Situation hinein spricht er seine Jünger an: Friede sei mit euch. Aber erst als die Jünger seine Nägelmale sehen, erst als sie den Auferstandenen vor sich sehen, werden sie wieder froh. Und das, obwohl Jesus schon vor seinem Tod einige Male seinen Tod und Auferstehung angekündigt hat. So lasen wir: Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Erst dann wurden sie von dieser Aussage überzeugt. Wäre es uns anders ergangen? Thomas befindet sich zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht unter ihnen. Irgendwo, wir wissen nicht wo. Bei ihm wird die Schwierigkeit, an die Auferstehung Jesu zu glauben, besonders deutlich. Auch er hatte die Ankündigung Jesu vor seinem Tod schon über seine Auferstehung gehört. Und zusätzlich kommen nun seine engsten Freunde auf ihn zu und verkünden ihm begeistert, dass sie dem Auferstandenen begegnet sind. Wir haben den Herrn gesehen, sagen sie zu ihm. Ungläubig, erwidert Thomas, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Das sind die Worte, die uns überliefert sind. Vielleicht hat Thomas bei sich gedacht: Seid ihr verrückt geworden? Ihr seid zwar meine Freunde und ich würde schon manches glauben, was ihr sagt. Aber das? Nee. Wir haben ja alle gesehen, wie Jesus am Kreuz hingerichtet wurde, wie er starb. Danach wurde er in ein Grab gelegt, das mit einem riesigen Stein verschlossen wurde. Und zusätzlich zu all dem wird dieses Grab nun auch noch von römischen, bewaffneten Soldaten bewacht. Und ihr sagt, wir haben den Herrn gesehen. Das kann nicht wahr sein. Aber sollte das gegen alle Logik trotzdem stimmen, dann müssten meine eigenen Hände und meine eigenen Augen mich davon überzeugen. Nichts anderes wird mich überzeugen. Ich bin ja nicht blöd. Sonst werde ich es niemals glauben. Ich kann mir gut vorstellen, dass mir in der Situation damals diese oder ähnliche Gedanken gekommen wären. Wir können Thomas diesen Unglauben nicht verübeln. Seine eigenen Augen und seine eigenen Hände waren die letzten Instanzen, denen er sichere Zuverlässigkeit zutraute. Es entspricht ja vollkommen der menschlichen Natur, sich vor Täuschungen schützen zu wollen. Und das ist ein durchaus berechtigter Schutzmechanismus. Heute setzen viele Menschen ihre letzte Hoffnungen in die Naturwissenschaft, in ihre Zuverlässigkeit. Denn es gilt, was nicht nach empirischen Maßstäben versichert werden kann, gilt bestenfalls als möglich, aber andernfalls als wenig oder gar nicht vertrauenswürdig. Das entspricht dem Geist unserer Zeit. Daher ist es auch verständlich, wenn Leute ernsthafte Schwierigkeiten haben, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Allerdings wird bei dieser Wissenschaftsgläubigkeit häufig übersehen, dass die empirische Methode nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit erfassen kann. Die Naturwissenschaft kann nämlich nur reproduzierbare und gegenwärtige Vorgänge erfassen. Bereiche der Wirklichkeit, die durch diese Methode nicht greifbar sind, ein paar Beispiele, sind die Ästhetik, was wir schön finden, die Mystik oder das Bewusstsein, die Vernunft, um nur einige Beispiele zu nennen. Wir könnten sagen, dass die Wissenschaftsgläubigkeit des Thomas ihn daran hinderte, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Nun ist es spannend zu sehen, wie Jesus damit umgeht. Oder anders gesagt, wie er darauf eingeht. Wir lesen weiter im Text. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. 8 Tage nach Ostern, da sind wir genau heute. An einem Sonntag wie heute, am Abend, sind die Jünger wieder hinter verschlossenen Türen versammelt. Diesmal ist auch Thomas dabei. Plötzlich steht Jesus wieder in ihrer Mitte. Friede sei mit euch. Der Auferstandene spricht den Jüngern genau das zu, was ihnen in dieser Situation so nötig fehlt. Verschlossene Türen stellen dem Auferstandenen kein Hindernis dar, das wussten wir ja schon. Doch sogleich folgt die nächste Überraschung. Ohne dass Jesus mit Thomas über seinen Unglauben geredet hat, spricht er zu ihm: Reiche deinen Finger her, sieh meine Hände, reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ist das nicht krass? Jesus hat nicht einmal mit Thomas über diese Dinge geredet. Und er geht freiwillig auf Thomas' Bedingungen ein, um ihm den Schritt zum Glauben zu erleichtern. Thomas darf den Auferstandenen mit eigenen Augen anschauen und mit seinen eigenen Händen betasten. Sehen wir, statt Thomas wegen seines Unglaubens zu kritisieren, steigt Jesus in seinen Unglauben hinab, um ihm genau dort zu begegnen, wo er sich befindet. Kein Tadel, sondern eine weitere Selbsterniedrigung Jesu. Als ob seine bisherige Erniedrigung nicht schon groß genug sei. Jesus hat nämlich die Herrlichkeit des Himmels verlassen, um auf dieser Erde als kleines, hilfsbedürftiges Kind geboren zu werden. Er wird erwachsen und lebt, um den Willen seines Vaters zu tun. Am Ende seines öffentlichen Dienstes geht er im Gehorsam den schrecklichen Leidensweg bis zum Tod am Kreuz. So paradox das auch klingt, genau dort am Kreuz erringt er den Sieg über den Tod und über den Teufel. Und als sichtbares Zeichen dieses Sieges wird er am 3. Tag nach der Kreuzigung von seinem himmlischen Vater aus dem Tod auferweckt. Und nun muss er feststellen, dass genau die Personen, in die er die letzten 3 Jahre die meiste Zeit und Energie investiert hat, nicht an seine Auferstehung glauben. Wieder erniedrigt er sich, macht sich sichtbar, macht sich begreifbar mit den Händen. Und warum tut er das? Wir haben es schon gelesen. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus will seinen Jüngern helfen, zum Glauben an ihn zu finden. Das war damals. Was kann das heute für uns bedeuten? Jesus will auch uns helfen, an ihn zu glauben. Bekanntlich lebt ja Jesus heute nicht mehr in menschlicher Gestalt unter ihm, unter uns, sodass wir ihm so begegnen können, wie Thomas es damals konnte. Das führt uns zu der Frage, gibt es Anhaltspunkte oder Hinweise, die uns auf rein sachlicher, vernunftmäßiger Ebene den Glauben an den Auferstandenen erleichtern können? Um diese Frage zu beantworten, will ich die Geschichte eines Mannes erzählen. Sein Name ist Lee Strobel, geboren am 25. Januar 1952. Er ist jetzt 66 Jahre alt. In der Universität von Missouri studierte er Journalismus und an der Yale-Universität absolvierte er einen Master in Rechtswissenschaft. Als entschiedener Atheist war er davon überzeugt, Gott kann nicht existieren. Nicht Gott hat die Menschen geschaffen, sondern die Menschen haben Gott erschaffen. Warum? Weil sie Angst vor dem Tod haben. Das war seine gefestigte Position. Doch nachdem seine Frau Leslie zum Glauben an Jesus gekommen war, wollte er unbedingt die Unglaubwürdigkeit der biblischen Aussagen beweisen. Die zentrale Frage dabei war, ist Jesus aus dem Tod auferstanden? Denn Jesus hatte von sich selbst behauptet, Gottes Sohn zu sein. Nun ja, diese Aussage kann jeder von sich machen. Doch wenn es stimmt, dass Jesus aus dem Tod auferstanden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich hoch, dass er die Wahrheit gesagt hat. So wurde die Auferstehung Jesu zu seinem kritischen Untersuchungsgegenstand. Bei seiner Forschung gab Strobel der Bibel keinen besonderen Stellenwert, weder als inspirierte Schrift noch als Wort Gottes oder besonders in irgendeiner Art. Er konnte die Auferstehungsberichte des Neuen Testaments zwar lesen, aber nicht einfach so als Wahrheit akzeptieren. Dennoch musste er das Neue Testament als das akzeptieren, was es unbestreitbar war, nämlich eine Sammlung historischer, antiker Dokumente. Das heißt, er musste bei diesen Schriften die gleichen Techniken ansetzen, die er auch bei anderen antiken Texten ansetzte, um herauszufinden, ob sie die Wahrheit sagen oder nicht. Seine entscheidende Frage war also, wie kann ich beweisen, dass die Auferstehung Jesu nur eine Legende und nicht tatsächlich geschehen ist? Bei seiner Forschung stieß er jedoch auf immer mehr Indizien, die für die Glaubwürdigkeit der Bibel sprachen. Nach etwa 2 Jahren der Untersuchungen und Recherchen trug er an einem Sonntagnachmittag mal auf Papier seine bisherigen Ergebnisse zusammen. Seite um Seite füllten sich mit Evidenzen, die für die Glaubwürdigkeit der Bibel sprachen. An diesem Punkt angekommen, stellte er fest, ich zitiere eine Aussage von ihm, es würde einen größeren Glauben benötigen, um an meinem Atheismus festzuhalten, als um Christ zu werden. Ein gläubiger Freund hatte ihn im Vorfeld schon einmal auf Johannes 1, Vers 12 aufmerksam gemacht. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. In dem Moment erkannte er, dass er Jesus brauchte und übergab ihm sein Leben. Das geschah am 8. November 1981. Folgend will ich kurz einige seiner Ergebnisse skizzieren. Es gibt mindestens 4 bedeutende Tatsachen, die die Historizität, das heißt die real zugetragene Geschichte von Jesu Auferstehung, bestätigen. Das erste, die Hinrichtung. Es ist selbstverständlich, wenn jemand auferstanden sein soll, muss er vorher tot gewesen sein. Gut, die Situation der Forschung ist folgende. Die meisten Schriften aus dem ersten Jahrhundert sind verloren gegangen. Daher sind Historiker froh, wenn sie für die Bestätigung eines Faktes schon nur eine Quelle finden, eine antike Quelle, die dieses belegt. Bei der Hinrichtung Jesu gibt es nicht eine, sondern 5 außerbiblische Quellen, die diesen Fakt belegen. Oder zumindest diese 5 sind bekannt. So wird bei den antiken Historikern Josephus, Tacitus, Lucian, aber auch bei Marabar Sarapion und im jüdischen Talmud von dem hingerichteten Jesus gesprochen. Es besteht historisch also keine Frage darüber, ob Jesus gelebt hat und hingerichtet wurde. Der zweite Punkt: frühe oder zeitnahe Berichte. Legenden entstehen im Laufe großer Zeitspannen. Die ersten 2 Biografien über Alexander dem Großen, der eine große Persönlichkeit der Geschichte war, wurden ungefähr 400 Jahre nach seiner Lebzeit geschrieben. Dennoch werden diese Berichte, diese Biografien heute generell als zuverlässig angesehen. 400 Jahre später. Die Berichte über die Auferstehung Jesu sind im Gegensatz dazu viel, viel früher entstanden. Jesu Kreuzigung und Auferstehung hat nach unserer Zeitrechnung mit höchster Wahrscheinlichkeit im Jahre 30 stattgefunden. Spätestens 25 Jahre danach gab es schon eine fixierte Überlieferung davon. Das lesen wir im 1. Korintherbrief. Eben in dem Kapitel, das wir schon heute einige Male angeschaut haben. Dieser Brief wurde um das Jahr 54 oder 55 geschrieben. Und ich lese nun aus dem gleichen Kapitel die Verse 3 und 4. 1. Korinther 15, Vers 3 und 4. Da schreibt Paulus: Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist am 3. Tag nach den Schriften. Also auch Paulus hat diese Überlieferung bekommen. Und so wie er sie bekommen hat, so gibt er sie weiter an die Korinther. Und dieser Zeitraum beträgt maximal 25 Jahre. Es ist praktisch unmöglich, dass in so einer kurzen Zeit eine Legende sich entwickelt. Dabei spielen auch Augenzeuge eine wichtige Rolle, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Also wir haben die Historizität seiner Hinrichtung und wir haben diese frühen Berichte. Das sind schon 2 Punkte. Damit kommen wir zum 3. Punkt. Das ist das leere Grab. Nach den biblischen Berichten war das Grab Jesu am Ostersonntag leer. Nun ja, wie können wir der Bibel vertrauen? Welche Kriterien gibt es, um die Wahrhaftigkeit dieser Aussage zu prüfen? Strobel führt hierzu 3 Kriterien auf. Erstens, der Jerusalem-Faktor. Der Ort, an dem Jesus begraben wurde, war sowohl den Gläubigen als auch den Ungläubigen bekannt. Wenn das Grab nicht leer gewesen wäre, wäre es nicht möglich gewesen, dass in eben dieser Stadt, wo Jesus hingerichtet wurde, eine ganze Bewegung entstanden wäre, die auf diese Auferstehung basiert. Wir nennen sie das Christentum. Das ist einleuchtend. Der unmittelbare Widerspruch zu diesen Tatsachen hätte das nicht zugelassen. Das zweite Kriterium ist das Kriterium der Beschämung. Dieses Kriterium besagt Folgendes: Wenn die Überlieferung der Absicht eines Autors Schaden zufügen würde oder ihn beschämen würde, dann ist die Aussage mit höchster Wahrscheinlichkeit wahrhaftig. Denn wozu würde der Urheber eines Berichtes etwas Erfundenes in seinen Bericht aufnehmen, das seiner eigenen Absicht widerspricht? Das würde keinen Sinn ergeben. Keiner würde in dem Versuch, andere zu überzeugen, eine Geschichte erfinden, die ihn selber beschämt. Nun, wer entdeckte, dass das Grab Jesu leer war? Frauen. Frauen machten als erste diese besondere Entdeckung. Dabei müssen wir beachten, zur Zeit des Neuen Testaments wurde in der jüdischen und römischen Kultur die Aussage einer Frau als nicht glaubwürdig angesehen. Deshalb war es einer Frau zum Beispiel auch nicht erstattet, vor Gericht eine Aussage zu machen. In unserer Fragestellung heißt das, es ist vollkommen undenkbar, dass jemand die Verkündigung über das leere Grab in den Mund einer Frau legen würde, wenn es nur erfunden wäre. Warum? Weil er dadurch seinen Bericht automatisch und unnötigerweise in Frage gestellt hätte. Warum also würden die biblischen Schreiber berichten, dass Frauen das leere Grab entdeckt hatten? Weil es offensichtlich so geschehen war. Und diese Schreiber waren der Wahrheit verpflichtet, was immer das dann bei den Lesern oder Hörern bewirken würde. Wenn es eine erfundene Geschichte wäre, dann hätte sicherlich ein Mann diese Entdeckung gemacht. So unterstützt das Kriterium der Beschämung die Glaubwürdigkeit des biblischen Berichtes. Der dritte Faktor, der Bestätigung durch die Feinde. Sogar die Gegner Jesu gaben zu, dass das Grab leer war. Woher wissen wir das? Biblische und außerbiblische Quellen belegen, dass die Aussage verbreitet wurde, die Jünger hätten den Leichnam Jesu gestohlen. Damit gaben die Feinde implizit zu, dass das Grab leer war. Aber sie konnten erklären, warum das Grab leer war. Die Jünger hätten den Leichnam gestohlen. Es ist wie wenn du ein Lehrer bist und ein Schüler kommt zu dir und sagt, der Hund hat mein Heft mit den Hausaufgaben gefressen. Dieser Schüler gibt implizit zu, dass er das Heft mit den Hausaufgaben nicht dabei hat. Aber er kann erklären, warum das so ist. Genau das geschieht bei Jesu Gegnern. Sie können erklären, warum das Grab leer ist. Es besteht also keine Frage darüber, ob das Grab leer war, sondern wie es dazu gekommen ist. Und der vierte Punkt, das sind die Augenzeugen. Eine vierte Tatsache, die für die Historizität von Jesu Auferstehung spricht, ist die große Anzahl der Augenzeugen. Und ihr habt ja schon gemerkt, dass das 1. Korinther 15 Kapitel eine wichtige Rolle spielt. Und so jetzt auch wieder. So lesen wir ab Vers 5. Ja, eben hat Paulus gesagt, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch bekommen habe und so weiter. Und dann ab Vers 5. Und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir. In dieser Aufzählung ist von über 500 Augenzeugen die Rede. Und diese Zeugnisse sind teilweise auch schriftlich festgehalten worden. Viele kennen wir. Die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, auch die Apostelgeschichte, aber auch außerbiblische Schriften, zum Beispiel die von Clemens oder von Polycarp, bestätigen, dass die Apostel die volle Gewissheit hatten, dem Auferstandenen begegnet zu sein. Es ist unvorstellbar, dass sich eine unwahrhaftige Lehre zu einer Zeit großflächig ausdehnt, in der noch so viele Augenzeugen leben. Der Widerspruch oder so eine Lehre wäre deutlich widerlegt worden. Und somit haben wir eigentlich vier einfache, aber doch aussagekräftige Tatsachen, die der Auferstehung Jesu aus historischer Sicht höchste Wahrscheinlichkeit bescheinigen. Jesu Hinrichtung, die frühen Berichte, das leere Grab und die vielen Augenzeugen. Diese Befunde widersprechen nicht dem menschlichen Verstand. Sie entsprechen vernünftigen historischen Kriterien. An Jesus Christus zu glauben, heißt nicht, die Vernunft an der Garderobe abzugeben. Wir dürfen forschen, wir dürfen untersuchen, nachgraben, fragen. Und Jesus lässt sich weit in unsere Skepsis hinein. Er will auch uns helfen, an ihn glauben zu können. Allerdings, und das ist ganz wichtig, kann die Vernunft den letzten Schritt nicht gehen. Und damit kommen wir zu unserem letzten Punkt. Wir lesen weiter im Text, Johannes 20, Abvers 28. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Thomas ist etwas ganz Besonderes gegönnt. Er darf den Auferstandenen sehen. Er darf ihn anfassen. Und in ihm geschieht etwas. Das erkennen wir an seiner Antwort. Er drückt das in diesem starken Bekenntnis aus: Mein Herr und mein Gott. Ein paar Worte. Was beinhaltet diese kurze Aussage? Wir wissen ja, dass Thomas Jesus schon einige Jahre kannte. Er muss ihn relativ gut gekannt haben. Dennoch war er bis vor kurzem nur sein Meister oder Lehrer. Und jetzt hat Thomas wie auf einem Schlag verstanden, dass es sich bei Jesus um weit mehr als um einen guten Lehrer handelt. Nämlich um Gott, den Herrn über Leben und sogar über Tod. Thomas ist zum Glauben gekommen. Mein Herr, mein Gott, sagt er. Das ist viel mehr als diese lediglich sachliche Feststellung: Jesus ist auferstanden. Er könnte ja auch sagen: Du bist Gott. Du musst Herr sein. Nein, mein Herr und mein Gott. Mit diesen Worten erklärt Thomas seinen festen Glauben an die Auferstehung und folglich an die Gottheit Jesu, dem Messias und Sohn Gottes. Er stellt sein Leben unter die Herrschaft Jesu Christi. Dies ist das größte Bekenntnis, das ein Mensch machen kann. Thomas' Bekenntnis kann auch als Höhepunkt des Johannesevangeliums gesehen werden. Wenn wir die nächsten zwei Verse lesen, dann erkennen wir, was Johannes mit seinem Evangelium beabsichtigt. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Jesus lädt auch uns zum Glauben an ihn ein. Dieser Glaube ist mehr als Verstehen, mehr als Vernunft. Er sagt: Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das Gute ist, er selber bewirkt in uns den Glauben. Und mit diesem Glauben will er uns das wahre Leben schenken. Dieser Bibeltext hat einem jeden von uns etwas zu sagen, egal wo wir stehen. Wo hast du dich wiedererkannt? Bei dem Thomas, der anfänglich von Jesus weit distanziert war? Vielleicht, weil du nicht an ihn glauben kannst oder nicht glauben willst? Dann geh deinen skeptischen Fragen weiter nach und sei offen und bereit zu erkennen, wo Jesus dir begegnen will. Du darfst dich auch gern an mich oder an andere Personen wenden mit deinen Fragen. Jesus lädt dich zum Glauben und zum wahren Leben ein. Oder hast du dich in dem gläubigen Thomas wiedererkannt? Dann folge seinem Beispiel. Stelle dein Leben vielleicht erneut unter die Herrschaft Jesu. Schließe dich doch seinem Bekenntnis an. Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Dieses Bekenntnis muss heute dringend gehört werden. Wie gut, dass es das auch gibt. Wer ein aktuelles Beispiel dieser Art sehen möchte, der kann einen Zeitungsartikel lesen. Am grünen Donnerstag, ja, letzte Woche, vom 29. März 2018, erschien in der Basler Zeitung ein Artikel mit dem Titel »Euer Glaube ist leer«. Ein provokanter Titel. In diesem Artikel bekennt der Autor in aller Öffentlichkeit, Christus ist auferstanden. Wer neugierig geworden ist, findet ihn dort. Lasst auch uns dieses Bekenntnis leben und verkünden. Wir nehmen uns einen Moment der Stille und dann schließe ich mit einem Gebet. Danke, Herr Jesus, dass du dich erniedrigt hast, dass du dich für uns hingegeben hast, dass du auf uns zukommst und in uns den Glauben an dich wächst. Du kennst unsere Fragen, unsere Zweifel. Stärke unseren Glauben und unser Zeugnis von deiner Größe, von deiner Liebe und Gnade und Gerechtigkeit. Und so wollen wir als Gemeinde in das Bekenntnis einstimmen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.